herzlich willkommen zum Podcast der Ingenieurkammer Hessen, dem Selbstverwaltungsorgan der hessischen Ingenieure. Mein Name ist Conny Bechstedt, ich bin Journalistin und Moderatorin und mit diesem Podcast wollen wir Sie über aktuelle Themen informieren und Ihnen den Beruf des Ingenieurs mit seinen vielfältigen Aufgaben ein bisschen näher bringen. Unser Thema für diesen Podcast: Nachhaltigkeit. Zum ersten Mal ist der Begriff Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft aufgetaucht. Das war 1713, also vor mehr als 300 Jahren. Damals wurde gefordert, dass nicht mehr Holz geerntet werden soll, als wieder nachwachsen kann. Eine Idee, die schon damals so aktuell war wie heute. Doch wie sehr bemühen wir uns eigentlich um eine ökologische, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung auf unserem Planeten? Die Zahlen und Fakten sind ernüchternd. Täglich sterben bis zu 130 Tier- und Pflanzenarten aus. Für Weideland, Holz- und Rohstoffabbau werden weltweit riesige Urwaldflächen zerstört. Alles zu spät also? Nein, zu spät ist es nicht, aber ich würde mal sagen, höchste Zeit, dass wir alle mit anpacken, weltweit jeder Einzelne. Und es gibt Dinge, die jeder Einzelne tun kann. Wer zum Beispiel ein Eigenheim plant, der kann nachhaltig bauen. Aber wie geht das eigentlich? Um das zu beantworten, habe ich mir fachkundige Hilfe geholt. Mike Neumann hat in Braunschweig und London Architektur studiert, hat für unterschiedliche Büros und Unternehmen zum Beispiel als Architekt oder Projektmanager Gebäude und Stadtquartiere geplant und realisiert. Außerdem unterrichtet er als Professor für nachhaltiges Bauen Ingenieure und Architekten an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Herr Neumann, fangen wir mal mit einer ziemlich ketzerischen Frage an. Ist Nachhaltigkeit denn überhaupt noch in heutzutage?
Der Begriff nervt viele Menschen, das ist mir klar. Er scheint verbraucht. Effektivität, Suffizienz und Konsistenz wären da angebrachter. Aber es geht nicht um Bezeichnungen, sondern um Inhalte und noch mehr um Taten. Gerade erst am 20. August war ja der diesjährige Earth Overshoot Day oder auch Erdüberlastungstag. An dem Tag hat die Menschheit laut einer Aufstellung der Organisation Global Footprint Network alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres und damit nachhaltig wiederherstellen kann. Die restliche Zeit des Jahres leben wir jetzt sozusagen auf Pump. Und die Gletscher schmelzen überall, die Wälder brennen in Südamerika, Umweltkatastrophen häufen sich. Doch das mag für viele sehr abstrakt und weit weg sein. Konkret begegnen uns die drängenden Aufforderungen zum nachhaltigen Handeln überall. Auch in Hessen. Gehen Sie mal in die Frankfurter Parks zum Beispiel. Dort stirbt der Wald, er verdurstet schlichtweg. In Frankfurt werden seit 3 Jahren wegen der Trockenheit Bäume gefällt. 4000 sind es wieder in diesem Jahr. Die Fließgewässer sind in schlechtem Zustand. Die Nidder beispielsweise fließt bei heißem Wetter zäh und langsam, mit schlimmen Folgen für das Ökosystem. Der Klimawandel ist also mit bloßem Auge sichtbar. Auf den trockenen Äckern, in den privaten Gärten, in allen Wäldern. Er ist auch fühlbar. Wenn wir im Sommer die Rollläden runterlassen, um die Wohnung oder das Haus vor zu viel Hitze zu schützen und es dennoch innen zu warm ist. Die Notwendigkeit nachhaltigen Handels begegnet uns also jeden Tag an jedem Ort.
Aber wir haben ja im Moment Corona und da muss man sich ja fragen, haben wir denn nicht gerade ganz andere Probleme als den Umweltschutz oder Nachhaltigkeit?
Corona ist ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch ein Nachhaltigkeitsthema. Von der Ursache her haben wir Menschen ja geradezu perfekte Bedingungen geschaffen, dass Krankheitserreger von der Tierwelt auf den Menschen übergreifen. Das ungebremste Abholzen von Wäldern, das unkontrollierte Erweitern landwirtschaftlicher Flächen führt zur Zerstörung von Ökosystemen und zu radikaler Verarmung der Biodiversität. Sie sprachen es ja eingangs bereits an. Das reduziert die Barrieren zwischen Menschen und Wirtstieren. So sieht es der Weltbiodiversitätsrat, das Sustainable Research Institute und auch andere. Naturschutz schützt vor Pandemien. Wir können das mit unserem Verhalten auf vielen Ebenen beeinflussen. Konsum, Mobilität, Ernährung, Urlaubsverhalten. Doch wir halten vieles, was objektiv schädlich ist, für normal. Ich persönlich halte es für zynisch, dass wir 600 Gramm Fleisch im Discounter für knapp 2 Euro kaufen und uns gleichzeitig aufregen über die Arbeitsbedingungen in Fleischfabriken und wie dortige Zeitarbeiter das neuartige Coronavirus verbreiten. Und es gibt auch kein Menschenrecht auf Mallorca-Urlaub für 19,99 Euro, schon gar nicht in Corona-Zeiten. Auch im Baubereich gibt es hier natürlich Alternativen, zum Beispiel bei der Wahl lokaler Materialien und Ressourcen für Heizung und Strom. Von der anderen Seite bewirkt die Pandemie in der Anfangszeit wiederum einige, wenn auch kurzfristige, positive Effekte für die überlastete Erde. Weniger Treibhausgasemissionen durch weniger Pkw-Verkehr und weniger Kreuzfahrtschiffe, weniger Fluglärm, bessere Wasserqualität, bessere Luft, mehr Bewegung durch Fahrradfahren, mehr Menschen, die Gemüse als Selbstversorger lokal anbauen. Und die Erde wurde durch die geringe Mobilität der Menschen weniger stark erschüttert. Das ist messbar. Zudem haben viele Menschen in den letzten Monaten die Natur wieder für sich entdeckt. 30 Minuten Waldspaziergang senkt den Stresshormonpegel. Das zeigt eine Studie der Universität Michigan. Patienten im Krankenhaus gesunden schneller, wenn sie vor dem Fenster einen Baum sehen. Das sind auch bauliche Themen. Aber klar, dieser wirtschaftliche Abschwung, der mit der Pandemie einhergeht, kann nicht der Lösungsansatz für die Probleme unserer Gesellschaft sein. Doch wenn diese Pandemie zusammen durchgestanden ist, wächst womöglich der Glaube, dass auch die Klimakrise bewältigt werden kann und der Wille, dies entschieden anzugehen. Vorerst ist es wichtig, den Mut nicht zu verlieren. Aber wir müssen endlich erkennen, dass wir nun dringend einen Richtungswechsel benötigen. Der Staat gibt jährlich Milliarden an klimaschädlichen Subventionen aus. Und noch immer gibt es keine eindeutige Festlegung, wie viel Treibhausgase Deutschland noch ausstoßen darf.
Wir sind also noch nicht so richtig auf dem guten, auf dem besten Umweltweg. Klimagipfel, die gibt's ja genug. Richtlinien, Vorschläge, Ziele. Aber so richtig eindeutig sind die Weichen weltweit ja nun doch noch nicht gestellt. Gibt's denn irgendwelche schlauen Referenzsysteme, an denen sich mehr Nationen orientieren könnten?
Ja klar, es gibt gute Referenzsysteme. Auf internationaler Ebene die sogenannten Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen oder national die Zertifizierungssysteme des Bundes, das BNB, oder das der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, DGNB. Es handelt sich hier um eine Mischung aus Bewertungskriterien und Handlungsanweisungen. Diese sind katalogartig verfügbar und ermöglichen eine Bewertung und damit auch eine Vergleichbarkeit von Stadtquartieren und Gebäuden. Meist sind sie in 5 Kategorien gegliedert: Ökonomie, Ökologie, Soziales sowie Funktionales und Prozesshaftes. Nachhaltigkeit bedeutet hierbei, den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes im Blick zu halten. Nicht nur die Nutzung also, sondern insbesondere die Herstellung, aber auch Abriss und Entsorgung. Interessant finde ich, dass bezogen auf die Baubranche der Rückhalt in der Öffentlichkeit für diese Fragen groß ist. Mehr als 70% sind ja laut einer aktuellen Befragung der Meinung, dass Klimaschutz trotz der Pandemie ein Top-Thema ist. Im Gegensatz dazu wurden in Deutschland erst wenige tausend Gebäude überhaupt mit einem Nachhaltigkeitszertifikat versehen.
Ja, das ist keine Erfolgsbilanz also. Und trotzdem, es muss ja jetzt irgendwie mal was passieren. Wie bekommt man denn Ihrer Meinung nach die Menschen trotzdem dazu, mit anzupacken?
Naja, die Anwendung von Nachhaltigkeitsaspekten basiert ja auf Freiwilligkeit. Doch die Motivation ist nicht sehr hoch. Altbewährtes hat oft Vorrang. Die Bereitschaft zur Veränderung ist bei den Menschen erwiesenermaßen recht gering. Ich sehe also einen Dreiklang aus gesetzlichen Vorgaben, ökonomischen Anreizen und großer Akzeptanz, zum Beispiel durch beispielhafte gute Gebäude, als beste Mischung, um hier voranzukommen. Aber es darf natürlich nicht zu kompliziert sein. Klar ist auch, dass die Vorbehalte des »Es ist zu teuer und es lohnt sich nicht« häufig gute Konzepte torpedieren.
Genau, das kostet alles zu viel. Das ist ja ein Argument, vor allem für Leute, die ja vielleicht nicht ganz so aus dem Vollen schöpfen können. Was sagen Sie denen denn?
Naja, allein die brachliegenden Wertschöpfungspotenziale des Recyclings betragen mehrere Millionen Euro und sind noch sehr lange nicht genutzt. Aber betrachten wir nur die Gebäude, so ist klar, dass die Herstellungskosten nachhaltiger Gebäude häufig höher sind. Bezieht man allerdings den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes mit ein, dann sind die Einsparungen gegenüber herkömmlichen Gebäuden sehr deutlich und gleichen die Mehrkosten der Herstellung bereits nach wenigen Jahren aus und sparen erst recht über die Lebensdauer von 50 bis 60 Jahren viel Geld. Das ist sowohl für große Investoren als auch für den normalen Mieter sehr attraktiv.
Ja, und hier geht's ja auch um Energie, die man einsparen kann, und das nicht nur bei Einfamilienhäusern.
Ja, das mit der Energie ist so eine Sache. Energie ist ja nur ein Teil der Nachhaltigkeitsbetrachtung. Das wird häufig vergessen. Und so betrachten wir seit vielen Jahren fast ausschließlich die Energie und daraus dann auch nur den Verbrauch in der Nutzung. Das war auch lange Zeit nicht verkehrt. In der Europäischen Union entfallen ja schließlich 40% des Energieverbrauchs auf den Gebäudebestand. Rund 85% davon wird für Wärme- und Wasseraufbereitung verbraucht. Der Verbrauch hängt jedoch unter anderem von der Raumkonzeption des Gebäudes ab, nicht nur von der Wärmedämmung und den Lüftungsanlagen. Der Blick auf den Verbrauch gerät jedoch immer mehr zu einem Tunnelblick. Wir könnten den Blick erweitern, wenn wir statt auf Effizienz eher auf Effektivität Wert legten. Dann ginge es auch darum, wie viel Fläche überhaupt notwendig ist, welche Temperatur benötigt wird im Innenraum und um die richtigen passiven Klimakonzepte. Hier haben wir sehr viele Stellschrauben. Nehmen wir zum Beispiel Atriumgebäude. Wenn diese richtig gemacht sind, können die Atrien passiv, also ohne Technik, das Gebäude entlüften oder solare Wärme ernten oder aber auch kühlen. Sie können als Innengärten mit Brunnen und grünen Wänden versehen werden. Der regelmäßige informelle Austausch in gut gestalteten Atrien kann dann auch zu einer Leistungsverbesserung des Personals führen. Ein Beispiel hierfür ist das Genzyme Center in den USA, das ich als Projektleiter für das Büro Benisch, Benisch und Partner mitbetreut hatte. Das ist auch wegen des Atrium-Konzepts eines der nachhaltigsten Gebäude der USA mit sehr hohen gemessenen Zufriedenheitswerten. Aber in allen anderen Bereichen kann durch umsichtige Nachhaltigkeitskonzepte gleichzeitig auch Geld eingespart werden. Zum Beispiel bei Wartung und Instandsetzung, bei der Reinigung von Gebäuden. Auch Fragen zur Barrierefreiheit, zur Qualität von Außenräumen, zu Wasserverbrauch und Qualität sind Teil des nachhaltigen Bauens. Und stets gilt, es muss der gesamte Lebenszyklus betrachtet werden. Also auch die Herstellung und die Entsorgung und nicht nur die Nutzung wie bei der Energieeinsparverordnung. Deren beschränkte Ausrichtung kann mittlerweile zu einer Erhöhung der Treibhausgasemissionen führen und kann in Einzelfällen deshalb ihre eigenen Ziele massiv konterkarieren. Graue Energie, also die Energie, die man während der Herstellung benötigt, wird bei der Energieeinsparverordnung außer Acht gelassen. Das ist ein großer Fehler. Das wird auf die Spitze getrieben bei Passivhäusern. Die benötigen zwar wenig Wärmeenergie, dafür muss aber viel Technik eingebaut werden, die eine Haltbarkeit von ca. 15 Jahren hat und dann ausgewechselt werden muss. Zur Herstellung dieser Technik sind aber viel Ressourcen und vor allem Energie notwendig. Die wird in der Regel nicht mitbilanziert und so wissen die wenigsten, dass die Lebensbilanz eines Passivhauses so schlecht sein kann wie die eines Hauses aus dem Jahr 1970.
Das heißt, wir reden hier nicht nur von Nutzenergie, wir reden hier vom Gebäude als Gesamtkomplex, also mit welchen Materialien zum Beispiel wird es gebaut, wo kommt die Energie für die Versorgung her und so weiter.
Ganz genau. Hier ist unbedingt ein ganzheitlicher Ansatz notwendig, der durch interdisziplinäre frühzeitige Planung begonnen werden sollte. Ingenieure, Architekten, Bauphysiker, Klimaexperten, aber auch Facility Manager und Auftraggeber sollten sich zu Beginn der Projektidee, also in einer sogenannten Leistungsphase 0, zusammensetzen und über das Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln sprechen, Ziele festlegen und diese bis nach der Inbetriebnahme kontinuierlich überprüfen und justieren. Die Überprüfung der Ressourcen anhand von sogenannten Ökobilanzen über den gesamten Lebenszyklus gehört dazu. Und wird in der Zukunft ein noch zentraleres Thema werden. Das sollte zur Grundausbildung von Ingenieuren gehören. Wir haben aber noch viel mehr zukunftsträchtige Handlungsansätze. Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen oder recycelten Materialien im Cradle-to-Cradle-Prinzip. Dezentrale Kombinationen von Energie- und Mobilitätssystemen. Geschlossene, dezentrale Wasserkreisläufe in Hybridgebäuden. Intelligente Tragwerke und Fassaden, die sich verändern können. Smart Cities, gern auch ohne digitale Vernetzung und neue Formen der Kombination von Mobilität und Infrastruktur. Mit diesen Ansätzen und unseren kompetenten Ingenieuren ließe sich viel bewirken. Nun gilt es, die Menschen weiter von diesen Ansätzen zu begeistern und zu ermutigen, diese weiterzuentwickeln oder aber auch Alternativen zu finden und zu realisieren. Denn wir Ingenieure und Architekten haben eine große gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind nicht nur Dienstleister, sondern sollten doch eigentlich bei jedem Bauvorhaben nach Entwicklungsmöglichkeiten suchen. Denn wir dürfen gern weiterdenken, über den Tellerrand von Richtlinien und Gesetzen hinaus. Es mag sich jetzt pathetisch anhören, aber es ist so. Wir können die Zukunft mitentscheiden. Wir sind gefordert, jetzt in der Gegenwart zu handeln.
Ja, und dieser Aufforderung kann ich mich natürlich nur voll und ganz anschließen. Packen wir es an, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Professor Neumann. Unser Thema war ein sehr, sehr wichtiges. Es ging in diesem Podcast um Nachhaltigkeit.
Informationen zur Ingenieurkammer, zum Berufsstand oder der Fort- und Weiterbildung im Ingenieurberuf finden Sie unter www.ingkh.de.